Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. USA. Vom Bruttoinlandsprodukt über Zölle bis hin zum deutlich negativ überraschenden Arbeitsmarktbericht war es eine turbulente Woche am Markt. Schweiz. Nach dem Zollschock mit 39% bleiben noch viele Fragezeichen. Eurozone. Zinssenkung nur noch Risikoszenario. Und Deutschland? Wachstumsbooster versus Haushaltslücke. Ja, herzlich willkommen, lieber Uli, zu einem Podcast mitten im Sommer, aber tatsächlich so ganz ohne Sommerloch.
Hallo, ich grüße dich auch. Ja, es ist spannende Zeit, in der Tat.
Genau. Also ich würde heute gerade vor dem Hintergrund auch gerne statt mit Deutschland direkt mit den USA beginnen. Da gab es in den letzten Wochen viele Themen, auf die wir dann im weiteren Verlauf bezüglich Eurozone und Deutschland noch Bezug nehmen werden. Also für den Anfang zunächst der Fokus auf die USA. Da gab es letzte Woche mehrere Daten-Highlights. Die BIP-Schätzung für Q2 war mit 3% deutlich besser ausgefallen als erwartet. Wir hatten eine FED-Sitzung, zwar wie erwartet ohne Zinsentscheid, aber mit überraschend 2 Stimmen für Zinssenkungen. Zudem war noch der vielfach beachtete 1. August, zu dem die meisten reziproken Zölle des US-Präsidenten in Kraft traten. Und schließlich noch der oft mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht zum ersten Freitag jeden Monats. Also so ein positives Bild, wie das BIP vermuten ließ, hat letzterer leider nicht gezeichnet. Es wurden deutlich weniger neue Stellen geschaffen als erwartet. Und vor allem, da kannst du sicherlich gleich noch mehr ins Detail gehen, aber vor allem sind die beiden Vormonate außergewöhnlich stark nach unten revidiert worden. Und dann gab es im Anschluss noch, also abends erst Ende letzter Woche, 2 Personalien, die dafür Furore sorgten. Der vorzeitige Rücktritt von FED-Gouverneurin Adriana Kugler und Trumps Entlassung von Erica McEntarfer, die dem Amt für diese Arbeitsmarktstatistik eben vorstand. Und er wirft ihr da Manipulation vor. Zwischen all diesen Themen ging es für den Euro-Dollar-Wechselkurs heiß her. Wochenhoch, ca. 1,1770, Wochentief, ca. 1,14 oder sogar tiefer, nur um dann nach dem Arbeitsmarktbericht direkt wieder mehr als 1,5 Cent zu steigen, also der Dollar zu fallen, der Euro zu steigen. Und auf der Zinsseite wird nun ein kompletter Zinsschritt nach unten zusätzlich eingepreist für dieses Jahr. Wie geht das jetzt wohl weiter, also sowohl für den Leitzins wie auch für den Wechselkurs?
Ja, Carina, ich würde zunächst mal sagen, die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt waren gar nicht so gut, wie man das vielleicht vermuten sollte, weil sie sehr stark durch die Importe geprägt waren. Die Importe waren im ersten Quartal sehr, sehr stark gestiegen. Das hat auf das Bruttoinlandsprodukt gedrückt. Da hatten wir ja dann sogar negative Zahlen. Und jetzt im zweiten Quartal war es positiv, aber weil die Importe eben dramatisch zurückgegangen sind. Also es liegt eher an diesen Zolldiskussionen und den Außenhandels, Beziehungen, die damit natürlich beeinträchtigt sind oder zumindest betroffen sind. Und insofern ist eben auch die Statistik des Bruttoinlandsprodukts hier sehr stark durch diese Zolldiskussionen berührt. Aus meiner Sicht hat GaveKal, eine Research-Boutique aus Hongkong, den Punkt ziemlich gut den Nagel auf den Kopf getroffen, den Punkt gesehen. Sie schreiben hier, ich lese das mal kurz vor, Sie schreiben, dass die Amerikaner sich im Grunde genommen ein Eigentor geschossen haben mit diesen Zöllen, denn die Zölle senken die Kaufkraft für die Konsumenten über höhere Preise, sie schwächen die Industrie, sie erhöhen die Inflation und sie spielen im Grunde genommen nur China in die Karten. Ähnliches gilt auch für die Energie. Hier hat der amerikanische Präsident ja sehr stark bei Saudi-Arabien auf Produktionserweiterungen insistiert, weil eben man die Inflation senken wollte, weil man den Benzinpreis für Amerikaner senken wollte. Und das führt jetzt dazu, dass die OPEC eben am Wochenende noch einmal die Produktion erhöht hat, die Ölpreise weiter gesunken sind. Und wir kommen mittlerweile an eine Zahl heran, die, für amerikanisches Schieferöl sozusagen am Break-Even liegen, also ab denen es dann nicht mehr interessant wird, weitere Förderkapazitäten auszubauen. Und das vor dem Hintergrund, dass ja verschiedene Länder, einschließlich Japan, Korea, Europa, versprochen haben, große Mengen Energie den Amerikanern abzunehmen. Also hier auch nur zwei Zahlen. Amerika hat im letzten Jahr für 166 Milliarden Dollar Öl exportiert und allein die Europäer haben ja 250 Milliarden pro Jahr Käufe in Amerika versprochen. Also man sieht, das wird alles nur bedingt aufgehen und insofern müssen wir mal gucken, wie die Details denn jetzt nun wirklich verhandelt werden. Hier gibt es ja auch nach wie vor, Carina, Unsicherheit darüber, wann welche Zölle denn dann wirklich greifen, weil der Präsident die Deadline nochmal vom 1. auf den 7. August verschoben hat, weil es unterschiedliche Stimmen gibt, wie denn jetzt Auto und Autoteile beispielsweise aus der Europäischen Union betroffen sind. Und das Gleiche gilt eben auch für die Schweiz, die ja mit einem ja doch erstaunlich hohen Zollsatz belegt worden ist. Also am Freitag, als dann die Deadline auslief und der Präsident sozusagen nochmal, das Weiße Haus, nochmal alle Länder zusammengefasst hat, erschien dann eben die Schweiz mit 39%, Kanada mit 35%. Und hier wissen wir aber nicht, gerade was die Schweiz angeht, wie hoch denn dann am Ende die Zölle vor allen Dingen für Pharma und pharmazeutische Produkte sein werden. Ob sie jetzt schon unter diese 39% fallen oder ob es extra sektorale Zölle für diesen Bereich geben wird.
Ja, wobei die 39% sind ja auch weit mehr, als bereits angedroht wurde. Die erste Drohung war ja 31, was schon ziemlich hoch klang für die Schweiz. Und jetzt mit 39, egal ob da, klar, es ist nicht völlig egal, ob da nachher die Pharma drin ist. Das macht schon einen großen Unterschied für die Schweiz. Aber nichtsdestotrotz, 39% ist wirklich ja auch mit Abstand der höchste Wert für Europa, für ein europäisches Land. Oder?
Ja, das ist absolut richtig, aber es ist schon entscheidend, ob Pharma eine Rolle spielt, weil Pharma mit 40-50% der Exporte schon einen riesigen Anteil hat in der Schweiz. Die großen Schweizer Pharmakonzerne haben schon angekündigt, dass sie Milliardeninvestitionen in den Vereinigten Staaten tätigen werden. Da sind sie eh schon. Aber wie gesagt, mit zwischen 40-50% der Exporte ist das schon ein sehr namhafter Bereich. Danach kommt dann mit großem Abstand kommen die Rohstoffe, wobei man hier sagen muss, das ist sozusagen oft nur ja fast buchhalterisch. Also die Schweizer haben die Smeltering-Anlagen beispielsweise für Gold. Deswegen werden Goldbarren aus London in die Schweiz verbracht, werden dort geschmolzen in Anführungsstrichen amerikanische Barren gegossen und dann nach Amerika transportiert. Die Schweiz beherbergt große Rohstoffkonzerne, die in Lateinamerika Kupfer, Eisenerz aufnehmen und es um die Welt verschiffen. Also diese Produkte sehen, wenn überhaupt, die Schweiz nur sehr kurz. Und dahinter kommen dann Maschinenbau, Uhren, Präzisionsmaschinen. Das sind natürlich dann die Gewerbe, die von diesen Zöllen stark betroffen sind und leiden. Und wie gesagt, wir werden sehen, ob Pharma denn dann auch noch dazu zählt. Aber für die Schweiz ist das, da bin ich völlig bei dir, Carina, ein echt hartes Los. Und vor dem Hintergrund, will ich sagen, ist man erstaunt, aber ist die Reaktion des Schweizer Frankens doch sowohl zum Euro wie auch zum Dollar relativ besonnen. Also man hofft offensichtlich, der Markt hofft, offensichtlich, dass es hier noch zu Verhandlungen bis zum 7. August kommen wird. Ansonsten wären diese ja verhalten großen Reaktionen sowohl auf den Währungsmärkten, auch auf den Aktienmärkten. Man darf ja nicht vergessen, die Schweiz hatte am Freitag Nationalfeiertag und deshalb geschlossen. Und dafür ist auch an den Aktienbörsen die Reaktion ausgesprochen moderat heute.
Lass uns noch mal kurz zurückkommen zu dem US-Dollar und diesen Turbulenzen, also vor allem der Arbeitsmarktbericht am Freitag, der hat ja schon extrem überrascht, dann diese Entlassung am Abend der Chefin dieses Amts. Man bekommt so ein bisschen den Eindruck, dass, also man muss aufpassen, dass man keine Vergleiche zieht mit Emerging Markets Ländern, wo sowas manchmal passiert, und hier passiert es irgendwie in den USA, dass ein US-Präsident sehr viel Einfluss nimmt.
Also man muss schon sagen, Carina, dass die volkswirtschaftlichen Daten insgesamt zur Schwäche neigen. Über das Bruttoinlandsprodukt hatten wir ja schon gesprochen, eben sehr stark von den Außenhandelsdaten beeinflusst. Wir sehen aber auch den ISM oder den Konsumentenvertrauensindex der Universität of Michigan, die schwächer reinkommen, als das zuvor erwartet worden war. Der Arbeitsmarkt in Anführungsstrichen nur 73.000 neue Stellen. Hier war mit deutlich über 100.000 gerechnet worden. Und dann kam es vor allen Dingen zu diesen Revisionen der beiden Vormonate insgesamt um 258.000 Stellen, die dort weniger offensichtlich geschaffen worden sind, als das zuerst ausgewiesen worden war. Und deshalb, oder das führt zumindest der amerikanische Präsident dann als Begründung an, hätte er die Behördenleiterin entlassen. Ja, das ist natürlich schwierig. Also der Vorgänger, der selbst von Trump ernannt worden war, hat sich geäußert, dass man mit solchen Entlassungen dann im Grunde genommen nur die Institution beschädigt. Vor allen Dingen, weil die Präsidentin des Amtes oder auch er damals als Vorgänger und Präsident des Amtes überhaupt keinen Einfluss auf diese Zahlen haben, sondern die eben ja auch völlig unabhängig von diesen bekannt gegeben werden. Also das ist schon eine schwierige Sache. Ähnliches gilt ja auch in der amerikanischen Notenbank, wo Trump den Rücktritt von Adriana Kugler genutzt hat, um nochmal Druck auf Jerome Powell aufzubauen und auch ihn aufgefordert hat, jetzt endlich zurückzutreten, weil er mit der Geldpolitik nicht einverstanden ist. Man muss dazu sagen, dass der Markt ja durchaus aufgrund der konjunkturellen Schwäche hier mehr Fettschritte eingepreist hat. Also am Freitag einen ganzen Schritt um 25 Basispunkte, der dazugekommen ist. Und insofern kann man natürlich darüber streiten, ob es gerechtfertigt war, bei der Fed-Sitzung in der letzten Woche die Zinsen immer noch zu halten. Jerome Powell hat es ja weiterhin mit der Unsicherheit aufgrund der Zölle argumentiert und mit einem relativ robusten Arbeitsmarkt. Aber ja, also der Markt preist hier die Fed aggressiver ein im Senkungsmodus in diesem Jahr. Und das wirkt dann offensichtlich auch auf den US-Dollar, der eben mit diesem Arbeitsmarktbericht, mit insgesamt den schwächeren Konjunkturdaten und damit mit der Spekulation um mehr Senkungen der amerikanischen Notenbank dann zur Schwäche geneigt
hat. Ja, ich meine, es ist eh spannend, wieso so ein Arbeitsmarktbericht, der schon immer zu deutlichen Revisionen geneigt hat. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass da teils recht große Unterschiede dann rückwirkend herauskommen, dass der so eine Beachtung findet. Aber das ist ein anderes Thema, gell?
Ja, der Arbeitsmarkt findet natürlich an der Börse immer relativ große Beachtung. Ich bin dann auch immer erstaunt, wenn die Revisionen danach kommen, die kaum Beachtung finden. Die waren nun diesmal sehr groß. Man muss aber dazu sagen, dass in Amerika eben nicht die Arbeitsmarktdaten erhoben werden, wie wir das zum Beispiel aus der Bundesrepublik kennen, wo wir eine Bundesagentur haben, die Daten wirklich erhebt, wo Menschen hingehen müssen und sich ausweisen und die Dinge dann in der Statistik erscheinen. Sondern in Amerika geht das durch Befragungen des Arbeitsministeriums. Hier werden nach private Haushalte angerufen, hier werden Unternehmen angerufen. Man fragt, wollt ihr überhaupt arbeiten? Wenn ja, glaubt ihr, einen Job bekommen zu können? Habt ihr einen? Bei den Unternehmen fragt man, wollt ihr einstellen? Und daraus ergeben sich dann, wie gesagt, diese Arbeitsmarktstatistiken. Und dann ist es natürlich relativ wahrscheinlich, dass es dann nochmal Revisionen gibt, vor allen Dingen, wenn eben die Unsicherheit aufgrund der Zolllage so groß ist. Kann ja sein, dass das ein oder andere Unternehmen gesagt hat, ja, ich bin bereit einzustellen und dann aufgrund der Zölle doch nochmal zurückgezogen hat. Also insofern, ja, ist das schon, glaube ich, keine gute Botschaft, dass der amerikanische Präsident hier auf diese Institutionen, egal ob es die Statistikbehörde für Arbeitsmarkt ist oder aber die amerikanische Notenbank, einen solchen Druck ausübt.
Ja, lass uns mal kurz noch mehr den Fokus Richtung Eurozone weg. Wir haben ja schon ein bisschen gerade drüber gesprochen. Es gibt auch ein Handelsabkommen eben zwischen der EU und den USA. Und nach diesem erfolgten Abschluss vermutlich weniger Gründe für die EZB, die Leitzinsen weiter zu senken. Also das hat man jetzt am Markt zumindest auch beobachtet. Die Wirtschaft zeigt sich widerstandsfähiger als erwartet. Kannst du vielleicht gleich noch sagen, ja oder nein? Die geldpolitische Transmission funktioniert ganz gut und auch das Handelsabkommen ist jetzt nicht teurer als erwartet, also trotz höherer Zölle hätte es auch schlimmer kommen können, wissen wir jetzt ja auch mit der Schweiz sozusagen. Also zwar bleibt eine weitere Lockerung grundsätzlich möglich, also insbesondere da die Inflation 2026 voraussichtlich unter dem 2%-Ziel liegen wird. Doch wird jetzt seitens Deutsche Bank Research, das ist jetzt nur noch ein Risikoszenario und nicht mehr als Basisszenario betrachtet, also eine potenzielle Zinssenkung. Also wie blickst du denn auf den weiteren Zinspfad der EZB?
Ja, also es kann schon sein, dass die Zinsen jetzt da bleiben, wo sie sind, zumindest mal für die nächste Zeit. Davon würde ich auch ausgehen. Frau Lagarde hatte in der letzten Pressekonferenz doch sehr deutlich gemacht, dass man am neutralen Zins ist oder zumindest sehr, sehr nah dran. Also das hat schon so ein bisschen in die Richtung gewirkt, als sei man tatsächlich am Ende mit dem Zinssenkungszyklus. Von daher will ich dem gar nicht widersprechen. Die europäische Konjunktur ist so, ich glaube, ganz okay, aber richtig bullisch ist sie nicht, wenn man sich die Stimmungsindikatoren anguckt. Das ist natürlich immer sehr heterogen. Es gibt da Länder, die sind etwas besser und Länder, die sind etwas schwächer. Deutschland ist nach wie vor, naja, sagen wir mal, eher am unteren Rand hier zu verorten. Spanien ist sicherlich deutlich besser, wächst deutlich stärker und dynamischer, als das Deutschland tut. Aber Deutschland ist nun mal die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Die Franzosen müssen sparen, weil sie zu hohes Haushaltsdefizit aufweisen und insofern werden da wahrscheinlich auch gemäßigt nur Wachstumsimpulse kommen und deshalb tun bei dieser ganzen konjunkturellen Schwäche, die natürlich ein Stück weit auch hausgemacht ist, plus dem Druck aus der Volksrepublik China mit verschiedenen Exportgütern, insbesondere Autos, die Zölle wirklich weh. Man muss sich vor Augen halten, wir hatten zuvor Zölle, die in einer Größenordnung von 2% gelegen haben und wir sind jetzt bei 15 plus sektorale Zölle, also mindestens mal auf Stahl und Aluminium. Das haben, glaube ich, alle bestätigt. Jetzt werden wir mal sehen, was an Sektoren denn noch möglicherweise von Trump betroffen ist. Er ist ja sehr begeistert, dass die Zölle eben Einnahmen bringen für die für die US-Administration, für den Staat, wobei bis heute noch relativ unklar ist, wer sie denn am Ende zahlen wird. Wahrscheinlich wird ein Großteil bei den amerikanischen Konsumenten hängen bleiben, aber sei es mal drum, wir reden ja über Europa. Hier wäre es wirklich gut, wenn die Europäer endlich den Binnenmarkt ausbauen würden, sowohl bei Kapital wie aber auch bei Arbeit und Gütern. Wir haben nach wie vor unterschiedliche Spezifikationen, Elektroschrott, Verpackung und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass die Handelshemmnisse, die nicht monetären, nicht tarifären Handelshemmnisse in der Europäischen Union laut Internationalem Währungsfonds einer Steuer, einem Zoll von 44% entsprechen, bei Dienstleistungen sogar 110%. Und hier müsste die Europäische Union angreifen. Also ich glaube, man muss nicht immer nur wie das Kaninchen vor der Schlange Richtung Amerika gucken und jeden Morgen erstaunt sein, was dort verkündet wird, sondern man sollte vor allen Dingen seine eigenen Hausaufgaben endlich machen, den Kapitalmarkt ausbauen, für Investitionen sorgen und Europa sich sozusagen einem eigenen Schopf aus dieser misslichen Lage herausziehen. Ich erkenne da bisher leider zu wenig Tendenzen, aber wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem und wir müssen es endlich tun.
Ja, zum endlich tun. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Stichwort ist, auf Deutschland zu wechseln. Mal sehen. Lass uns noch über den beschlossenen Bundeshaushalt 26 sprechen und dazu gehört auch ein Finanzplan bis 2029. Der letzte Woche auf den Weg gebracht wurde. Also im Kabinett wurden die Eckwerte schon Ende Juni beschlossen, aber nun wird unter anderem für den Wachstumsbooster mehr Geld benötigt als damals veranschlagt und wir müssen 27 bis 29 jetzt noch mehr Haushaltslöcher stopfen als bislang gedacht. Also es fehlen jetzt wohl 172 Milliarden Euro. Allerdings klingt der Wachstumsbooster, um die Wirtschaft anzukurbeln, grundsätzlich mal gut. Also wie siehst du die Investitions- und Schuldenpläne bzw. die Haushaltslücke?
Ja, ich glaube, dass das Boostergesetz schon ein wenig helfen wird. Hier werden ja Investitionen in Deutschland dann steuerlich begünstigt, indem die Abschreibungen höher sein dürfen. Das hilft sicherlich, aber ist am Ende zu wenig. Man muss also sehr viel stärker an Bürokratie, an Genehmigungen etc. arbeiten. Insofern sehe ich die Netto-Neuverschuldung, die ja dann im nächsten Jahr sogar 174 Milliarden Euro groß sein soll, also absoluter Rekordwert, durchaus kritisch. Wir legen viel Geld auf den Tisch, aber wir tun zu wenig mit dem Geld, um nach vorne hin auch langfristige, nachhaltige Wachstumsperspektiven zu bekommen. Das, Carina, haben wir ja schon mehrfach hier diskutiert. Unser Potenzialwachstum ist einfach viel zu niedrig und wir müssen an den Investitionsbedingungen insgesamt arbeiten, damit wir mehr Investitionen in diesem Land haben. Wir müssen Forschung und Entwicklung ausbauen, die Unternehmen hier besser finanzieren, sodass auch die guten Ideen und Produkte, die von den Hochschulen kommen, in Unternehmen übersetzt werden, Forschung und Entwicklung, den Energiemarkt in Europa stärker integrieren und zusammenführen. Also wir haben eine Menge Hausaufgaben zu tun. Wir hätten die Möglichkeit, mit dem vielen Geld hier mehr zu machen. Aber wie du gerade ja schon gesagt hast, wir stopfen Löcher. Wir unterstützen auch die Sozialhaushalte sehr stark damit. Das ist, glaube ich, keine gute Tendenz, Schulden aufzunehmen und das dann in die Sozialhaushalte hinein zu bringen. Hier fehlen mir die Reformansätze, so dass wir ja wirklich auch eine nachhaltige Entwicklung nach vorne haben können.
Ja gut, wir werden sehen. Bleibt eine spannende Zeit und ich danke dir ganz herzlich für deine heutigen Einblicke und Ausblicke und bin gespannt, wie es weitergeht. Danke dir, Uli. Und Ihnen allen fürs Einschalten.
Ja, sehr gerne, Carina.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal.